Wir sind wieder da. Hier ist Folge 35 von HSV.
Meine Frau!
Die Stimmung ist überragend. Wir sind wieder in voller Besetzung. Kai ist zurück aus dem Urlaub.
Moin!
Boats!
Hallöchen!
Und hi Gato.
Moin moin!
Mein Name ist Stübi und ja, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie eine muntere Runde heute zusammen, obwohl ich erwartet habe, dass wir heute den Abgesang auf den HSV starten. Ganz kurz, wer von euch hat noch Hoffnung, dass es was wird mit dem Klassenerhalt? Also wer glaubt zu mehr als 10% noch an den Klassenerhalt?
Ich.
Echt?
Ja. Ich glaube, es ist natürlich rechnerisch, mathematisch wahrscheinlich.
Gutes Stichwort, lass mich ganz kurz das sagen, wie es rechnerisch aussieht. Wir haben jetzt noch, wie viele? 10 Spiele bei uns?
Genau, 10 Spiele.
10 Spiele. Wir müssen dreimal mehr gewinnen als Mainz, um noch in die Relegation zu kommen. Das heißt, du musst überhaupt erstmal 3 von 10 gewinnen. Wo man jetzt sagen würde, boah, schwierig. Mainz wird voraussichtlich so 3 gewinnen. Das heißt, du musst dann ja 6 von 10 Dingern gewinnen.
Genau.
Und eins ist Bayern.
Oder?
Also 6 aus 9.
Eins aus 9. Du musst 6 aus 9 gewinnen und darauf hoffen, dass Mainz noch ein bisschen schwächelt. Ich finde, das sind schon echt viele Sachen, die dagegen sprechen. Aber jetzt sag, also rechnerisch schwierig, aber was gibt dir Hoffnung?
Ja, die Hoffnung gibt mir Hoffnung, muss ich sagen. Ist einfach so, weil man muss dran glauben. Oder ich glaube dran. Und ich denke, wenn man jetzt sagt, das war ja eigentlich so das Motto, so ein bisschen so der Rückrunde nach den 2 Spieltagen auf Ogisio gefordert, so ja, ich glaube, dieses Jahr sind wir wirklich dran.
Wir haben es hier schon sehr früh gesagt übrigens.
Ja, das ist, möchte ich uns auch fast ankreiden, in meinen Augen schlechtes Karma. Und auch als wir bei Instagram eine Insta-Story jetzt gefragt haben, wie fühlt ihr, was sind eure Vorschläge? Da kam eigentlich durchweg nur vorbereiten auf die 2. Liga, scheiße gelaufen, die Jungen spielen lassen und so weiter und so fort. Ist natürlich jetzt schwierig, weil vor 4 Jahren kamen in dieser Situation irgendwelche Projekte von Fans, irgendwie alle 10 Minuten Standing Ovation geklatscht und hast nicht gesehen. Und
jetzt kommen 40.000 zum Heimspiel, ne?
Ja, und jetzt ist halt echt so der Drops ein bisschen gelutscht. Aber ich denke, solange es noch eine Chance gibt, und ich denke, die Chance ist trotzdem noch berechtigt, weil zwar eine Floskel, aber man stellt sich wirklich nur mal vor, man gewinnt einfach die nächsten 2 Spiele, dann kommt noch mal so eine Euphorie. Man muss sie halt gewinnen, man muss doch erstmal ein Tor schießen. Aber ich glaube dran. Und auch wenn es schwierig ist und man muss dran glauben, weil wenn wir nicht dran glauben, also wenn der Fan nicht dran glaubt, dann überträgt sie auf die Mannschaft und dann glaubt die überhaupt nicht dran.
Das Problem ist nur, wir müssen jetzt 2 Spiele gewinnen, sagen wir wirklich seit 10 Spieltagen. Man muss jetzt einfach mal 2 Spiele gewinnen. Aber man hat irgendwie nicht so das Gefühl, also ich zumindest nicht, dass der HSV im Moment in der Lage ist, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Kai, jetzt geht's zwei Tage ins Blitztrainingslager in die Türkei. Ich finde, das klingt auch immer so ein bisschen bescheuert, aber macht natürlich jetzt Sinn aufgrund der Wetterlage. Die ganze Woche soll es ja so verschneit sein und da kann man nichts trainieren. Woran muss ganz besonders aus deiner Sicht in Belek gearbeitet werden?
Ich glaube, jetzt, wo du nichts mehr zu verlieren hast, kannst du in Belek ruhig mal daran
an der Offensive. Ich weiß gar nicht, ob sie in Belek sind, aber
ist egal. Ja, also kannst du auf jeden Fall. Ich finde schon mal gut, dass sie weg sind, weil nicht nur von den Temperaturen auch ist ja klar, dass diese Woche nur Negatives auf die Mannschaft einprasselt. Da kann es schon mal nicht schaden, irgendwie weit weg zu sein, wo man hoffentlich auch übers WLAN nichts mitbekommt. aber ich glaube einfach, man könnte jetzt mal ein bisschen daran trainieren an der Offensive. Man hat eigentlich nichts mehr zu verlieren.
Was konkret an der Offensive?
Ich glaube einfach im Herausspielen mehrerer Torchancen. Also ich glaube, Qualität kann man schwer trainieren. Man muss jetzt einfach auf Teufel komm raus noch mehr Risiko gehen, noch mehr offensive Torschüsse mutig abgeben, noch mehr Angriffe fahren. Denn ich glaube, dieses Quer-ist-mehr-Prinzip im Mittelfeld bringt einen nicht mehr weiter, weil du bist einfach definitiv, das waren die letzten 15 Spiele so, immer wenn du einen Treffer kassiert hast, hattest du das Spiel eigentlich schon sofort verloren. Und das wird sich jetzt, glaube ich, in den nächsten 10 Spielen auch nicht ändern. Dementsprechend brauchst du mal einen Matchplan, wo du auch mal so 1, 2 Rückschläge kompensieren kannst. Und das kannst du nur, wenn du krampfhaft offensiv, glaube ich, die versuchst, Torchancen herauszuspielen, dass dann mal einer reingeht und dann irgendwie darüber in den Flow zu kommen. Denn anders, glaube ich, wird es schwer. Also Hollerbach hat von Anfang an, hat man jetzt gesehen, immer nur die Defensive gestärkt. Ist auch in Ordnung gewesen, der Plan, aber der ist nun mal nicht aufgegangen und da muss man jetzt leider wieder eine Kurskorrektur vornehmen.
Ja, da muss ich sagen, der Plan, die Defensive zu stärken, ist in Ordnung, ist halt so eine Sache, weil ich meine, wir hatten ein Offensivproblem, kein Defensivproblem. Und letztendlich haben wir irgendwie einen Trainer geholt, der anscheinend wohl für die Defensive steht. Und dass man die weiter stärkt, ist okay, aber du fängst dann halt in so einer Situation immer mal irgendwie ein Tor. Und wenn du noch nicht mal Torchancen raus erarbeitest, dann musst du halt auch die Offensive stärken. Und das ist unumgänglich. Du musst auch mal irgendwie jetzt was riskieren. Und da muss ich sagen, kreide ich ihm auch ganz deutlich an, dass er zum Beispiel jetzt gegen Bremen die Wechsel, das war unterirdisch. Da musst du viel früher, musst du einen Arp bringen, auch im Zweifelsfall viel früher Wood, da musst du auch mal einen Saliovic bringen, um irgendwelche Standardtore zu provozieren. Das war alles, ich meine, in der ersten Halbzeit war es ja gut, in der zweiten Halbzeit gehen wir dann raus und Bremen wollte mehr. Was ist dann in der Halbzeit passiert? Ist ja die Ansage, okay Jungs, wir haben gut gestanden, jetzt müssen wir weiter unsere Männer eng markieren, dann schaffen wir das schon und dann irgendwann schießen wir vielleicht mal ein Tor. Das ist doch scheiße, da muss doch kommen so, ey Jungs, jetzt müsst ihr rausgehen, volle Fahrt voraus, unentschieden bringt uns überhaupt nicht weiter, bam, bam, bam. Aber das war so, das war ja ein Abfall.
Genau, und das ist genau das, was ich meine. Das ist dann, so blöd es jetzt auch klingt, einfach Zweitliganiveau, wenn du einen Coach hast, der nur die Defensive stärkt und dann sagt, okay, das war's, mehr kann ich nicht bieten, sondern du brauchst halt einen, der die Defensive stärkt, aber gleichzeitig, das ist ja nicht zu viel verlangt, auch noch irgendwie offensiv Kreativität fördert. Und das ist beim HSV definitiv nicht passiert. Und dementsprechend reicht es dann nicht und dann ist in meinen Augen auch Hollerbach eher ein Zweitligatrainer.
Kreativität fördern ist natürlich auch irgendwie schwierig. Also wenn man sich das jetzt einfach mal so vorstellt, wie genau soll das aussehen, dass wir vorne in den Strafraum kommen? Das wäre ja schon mal genau. Gut. Mit Ball in den Strafraum mal
kommen. Also man kann es auch ganz einfach machen. Man kann einfach offensiver aufstellen. Man kann 2, 3 klare Stürmer aufstellen. Dann hat man schon mal mehr Präsenz.
Aber
man kann
nichts, glaube ich.
Man kann sagen, man kann als Trainer Ansagen machen, dass mehrere Spieler die Angriffe mitgehen sollen. Das heißt, du sicherst nicht mit 2, 3 Leuten ab, sondern vielleicht nur mit einer 6 ab. Die anderen 6er müssen Präsenz im gegnerischen Strafraum zeigen. Finde ich, sind Mittel, die Hollerbach nicht in Angriff nimmt.
Das Ding ist, wir hatten ja dieses Mal ein 4-3-3 mit 3 offensiven Stürmern und es ist ja trotzdem da vorne wirklich nichts passiert. Also wir hatten da mit Jatta nach 10 Minuten so einen kleinen Ball im 5-Meter-Raum, der frei war, wo er auch mal entspannt vorbeigegrätscht hat. Was dann
und wenn wir darüber schon reden als Chance, ne?
Ja, genau. Das ist dann, und danach also, war es dann wieder die restlichen 5 Schüsse, die dann wirklich Richtung Tor gehen sollten, die gingen alle auf die Tribüne.
Ich finde, es ist eine Einstellungsfrage und keine Aufstellungsfrage. Wow, das ist eine Floskel, die ich eigentlich raushauen wollte, aber es stimmt auf trotzdem. Und es geht für mich einfach nur darum, dass du, Thomas Müller hat es gesagt, auch wenn man es mit Bayern schlecht vergleichen kann, aggressiv mit dem Ball auch zu sein. Und das bedeutet auch wirklich mutig zu sein und auf den Ball zu treten, den Kopf dann hochzunehmen und eben nicht den Pass raus zu Sakai probieren, der dann eine schlechte Flanke aus dem Halbfeld schlägt, weil wir werden, ich habe so ein Gefühl, wir werden keine Kopfballtore mit Flanken aus dem Halbfeld machen. Also du musst.
Aber das ist doch die Handschrift eines Trainers. Ich finde, du hast zum Teil recht, nur das Problem ist, Flanken aus dem Halbfeld machst du, weil kein Risiko, stehst noch hinter der Abwehr, wenn der Ball abgefangen wird, stehst du nicht zu offensiv.
Die sind qualitativ ja schlecht,
genau.
Die bringen nichts.
Die Flanken aus dem Halbfeld sind für mich eine reine, ich habe Angst zu offensiv zu sein und gehe auf Nummer sicher und schlag eine Flanke aus dem Halbfeld. Die Spieler also, im Mittelfeld.
Ganz kurz, Sakai spielt diese Bälle ja besonders gerne im Moment. Das fällt mir einfach extrem negativ auf. Und das ist doch eine Konsequenz daraus, dass er den Ball am Fuß hat und absolute Panik hat, den jetzt mit der nächsten Aktion zu verlieren und dass dann seine rechte Seite offenbart ist.
Oder dass der Coach vorher gesagt hat, ich brauche Leute, die sicher spielen, die auf Nummer sicher gehen. Und er fördert ja auch zum Beispiel, guckt ihr an, Ito Waldschmidt, alle, die mal vielleicht offensiv Akzente bringen könnten, die fördert er ja nicht, sondern er stellt lieber nach Sicherheit auf, nach Spieler. Ich glaube, er sucht Spieler, die wenig Ballverluste haben, die immer hinter den Ball kommen, die nicht zu viel Risiko eingehen. Und da erkenne ich dann schon so eine Gehemmtheit, die von außen reingetragen wird.
Also ist das die Handschrift?
Die Scheißhandschrift. Ich meine, von Anfang an war klar, ich verstehe einen Trainer, der am Anfang erstmal defensive Stabilität will, aber das ist zu wenig. Einfach nur defensive Stabilität und dann und nichts mehr.
Ja, man muss ja mal ganz klar sagen, dass der Trainereffekt mit 2 Unentschieden dann ja auch jetzt völlig verpufft ist. Also wenn wir jetzt mal zum Konkurrenten, direkten Konkurrenten Stuttgart uns angucken, ich glaube, die haben die letzten 3 Spiele
0. Die haben mit 4 Toren 10 Punkte geholt.
Das ist ja vielleicht auch irgendwie so die also hinten dicht und vorne irgendwie ein Tor. Da hat es halt geklappt. Aber man muss halt sagen, es hat bei Bernd Hollerbach jetzt nicht geklappt. Und jetzt ist wirklich die Frage, was ist zu tun? Plant man für die zweite Liga, dann kann man sagen, okay, mit ihm in die zweite Liga. In meinen Augen, wenn du jetzt noch irgendwie eine Chance haben willst, dann musst du noch einen Trainer holen. Und zwar das vor dem entscheidenden Spiel gegen Mainz. Weil gegen Mainz ist es ein absolutes 6-Punkte-Spiel. Und du brauchst egal eigentlich gegen wen, aber du brauchst 6 Siege und gegen Mainz zu Hause ist die größtmöglichste Wahrscheinlichkeit, dass du da 3 Punkte holst. Und um irgendwas zu ändern, hättest du den Trainer, so dumm es jetzt auch irgendwie klingt oder aussieht, auch für das Management so scheiße ist, musst du den Trainer lassen, um dann nochmal einen neuen Impuls zu geben, damit du diese Spieler gewinnst, weil jetzt ist man im Rhythmus, in der Spirale drin. Das ist maximal irgendwie gegen Leverkusen, die letzten 20 Minuten haben wir sowas erzeugt wie so ein Aufbruch, aber das war gegen Bremen null zu sehen, das reicht nicht.
Ja, und vor allen Dingen besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, und da geht es jetzt nicht darum, was nach außen hin am besten aussieht, sondern da geht es darum zu überleben, und das ist jetzt, da zählt jetzt jede Minute.
Vor allem habe ich nicht das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass selbst wenn man jetzt absteigt, dass Hollerbach dann derjenige ist, der da in der Lage ist, was Neues aufzubauen. Es liegt vielleicht auch an seinen Auftritten. Ich finde zum Beispiel die Interviews und Pressekonferenzen, da ist er der mit Abstand schlechteste Trainer der Bundesliga, was so Statements angeht. Und das ist heutzutage einfach auch wichtig, weil die Profis sich das alles angucken, was da gesagt wird. Und da kommen nur Phrasen.
Da kommt ja, und nur, dann muss man
die haben sich reingehauen, die haben gekämpft. Er ist in einer mega beschissenen Situation, das muss man auch sagen. Und natürlich konnte er jetzt nichts entwickeln, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass er das theoretisch kann. Aber da ist er dann einfach jetzt leider das Bauernopfer. Ich sag auch, wenn man auf Krampf noch irgendwie versuchen will, eine Chance zu haben, geht es nur mit einem neuen Trainer. Und mit ihm steigt man ab. Aber dann ist er auch verbraucht. Wenn er absteigt.
Plus, was ist das für eine Perspektive? Du hast die beste Jugendarbeit in Hamburg, hast eine geile U21
in Deutschland
und hast jetzt einen Trainer, der anscheinend so 0,0 Bock auf die Jugend und die Nachwuchsarbeit hat und da lieber auf die alten Eisen setzt. Das ist auch perspektivisch ein super scheiß Zeichen. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Marktwerte gesunken sind jetzt wieder in den letzten 3 Monaten von den jungen Spielern, weil er die einfach mal komplett aus dem Kader gestrichen
hat. Es stimmt nicht ganz, da muss ich in Anführungsstrichen ihn einmal in Schutz nehmen. Ich war unter der Woche, durfte ich mal mir das Leistungszentrum ein bisschen genauer angucken und habe so eine kleine Führung gekriegt und auch so ein bisschen was über die Philosophie da erfahren. Vielleicht passt das später noch in die Folge, sonst machen wir es irgendwann anders. Auf jeden Fall habe ich da gehört, dass Bernd Hollerbach sich die Jugendspieler alle anguckt und auch morgens um 9 teilweise da steht und sich solche Dinger reinzieht und sich dann Notizen macht.
Okay, aber nur eine Sache auch dazu, ich bin sehr widersprüchlich heute, aber ich finde, ein Trainer kann mit den Jungs trainieren, extra Einheiten machen, kann sich alle angucken, aber am meisten fördert er sie, wenn er sie aufstellt.
Ja, und man muss es auch sagen, was du eben angesprochen hast mit den Marktwerten im Keller, das ist tatsächlich auch so eine wirtschaftliche Geschichte, weil wenn du jetzt sagst, du steigst ab, dann kannst du wirklich diesen U21-Trainer hochziehen und sagen, wir supporten uns jetzt, wir supporten die Jugend und stellen schon mal so ein bisschen auf, dass alle Jugendspieler die Verträge verlängern, dass viele Spielzeiten bekommen, dass alle denken, alle, okay, wir bleiben da als junges Team. Mit Dynamik gehen wir wieder von der 2. Liga hoch in die 1. Und da brauchst du halt nämlich dann nicht einen, der dann irgendwie nur auf die Alten setzt und im Zweifelsfall verlängert dann irgendwie diverse Jugendtalente halt nicht. Und das ist dann auch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Du brauchst bekanntlicherweise mal jeden Euro dann.
Die Frage ist natürlich auch, jetzt laufen von 4, 5 Spielern die Verträge aus, alle sind so 29, 30. So wie die auftreten im Moment, kann man sich auch mal die Frage stellen, ob die überhaupt wirklich den letzten Schritt Richtung Ball machen oder den letzten Meter noch extra laufen oder ob die sich sagen, naja, dann habe ich jetzt nochmal 2, 3 scheiß Monate und...
Das ist fast Kais wilde These. Sie spielen Absicht schlecht, um aus dem Vertrag rauszukommen.
So oder dann einfach dann im Sommer möglichst gesund noch den letzten halbwegs großen Vertrag irgendwie mitzunehmen und nicht irgendwie verletzt in der Sommerpause rumzuhängen. Also,
glaube ich wirklich nicht bei uns.
Das wäre aber dann wirklich jetzt...
Das glaube ich auch nicht. Also, mach kein Spieler.
Nee, du bist ja am Ende bist du Sportler und stehst auf dem Spielfeld und die finden es schon selbst richtig beschissen, aber kriegen nichts, kein Werkzeug an die Hand, wie sie sich aus der Lage befreien können.
Auch die am Wochenende, Entschuldigung, auch kurz gedacht, Nikolai Müller, wie sehr der eigentlich fehlt. Letzte Saison nur 5 Scorerpunkte und da ist einfach jetzt wirklich, das ist jetzt der auch mal wirklich was vorne was gebracht hat. Mal so eine Einzelaktion, mal einen Sprint mit 2, 3 Leuten auf sich gezogen und den anderen Mitspieler freigespielt.
Hat in jedem Spiel getroffen, muss man sagen. Ja.
Apropos wilde These, ich hatte ja...
Warte. Hast du einen auf Lager, Kai?
Dann komm, kleine Trommelwirbel noch für dich. Kais wilde These.
Also dieses Gelaber von 2. Liga, ich kann es nicht hören, weil ich glaube, dass in der 2. Liga die Entwicklung für Jugendspieler auch nicht viel geiler ist als in der 1., weil, ey, ganz ehrlich, ein Jugendspieler, der in der 2. Liga geil scored, der ist für mich kein super Talent. Das ist viel geiler, einen Spieler zu haben, der in der 1. Liga das Potenzial besitzt, sich durchzusetzen gegen Top-Mannschaften, die international vertreten sind, sich etablieren kann und da Tore schießen kann. Und ich glaube, diese Scheiße... In der 2. Liga können sich die Talente entspannt entwickeln, ist für mich es gibt keine geilen Talente. Ich habe noch nie einen Nationalspieler gesehen, mit Podolski als Ausnahme vielleicht mal, der in der zweiten Liga so überragend war, dass er sich für die Nationalmannschaft empfohlen hat oder für einen internationalen Verein. Da machst du dann den nächsten Schritt zu Augsburg. Herzlichen Glückwunsch.
Naja, und, gut, da wären wir ja froh.
Also was ist die These? Was ist die These? Wir müssen nur mal kurz runterbrechen.
Deine These ist, also zweite Liga, zweite Liga ist geil für die Entwicklung der jungen Spieler. Der ist in meinen Augen liegt ganz falsch, denn geile Spieler gibt es nicht. Geile Jugendspieler in der zweiten Liga gibt es nicht. Also sorry, die sind dann auch nicht richtig geil. Die sind vielleicht irgendwann mal so weit, dass sie ein durchschnittlicher Bundesligaspieler werden.
Na, das ist eine wilde These.
Ja, also ich
teile sie nicht, aber es ist eine wilde These.
Ich bin mittlerweile, ich sag's mal so, natürlich bin ich auch heiß, wenn sie jetzt gegen Mainz gewinnen und sag dann auch, okay, vielleicht schaffen sie es doch. Aber Stand jetzt halte ich das auch nicht für ausgeschlossen, dass das der absolute Worst Case wäre, wenn man einfach mal in die zweite Liga geht. So ein Reinigungsprozess in Anführungsstrichen und dass du so ein paar Altlasten los wirst und Neustart wagst und auch gar nicht direkt aufsteigst. Ich glaube, das wäre auch ein Riesenfehler zu sagen, wir müssen dann direkt aufsteigen, sondern dann spielst du halt so ein bisschen Zweitliga-Durchschnitt, 2-3 Jahre und bist in 5 Jahren vielleicht wieder ein Bundesligist.
Ja, was willst du denn lieber haben? Würdest du jetzt nochmal Trainerwechsel und Unruhe und so, dass man es irgendwie letzten Spieltag Relegation nochmal schafft und dann im Sommer quasi wieder irgendwie, keine Ahnung, die Millionenkäufe am zweiten Spieltag panisch macht? Oder würdest du jetzt in die zweite Liga gehen?
Ja, natürlich bin ich heiß. Und wenn es dann so ist wie letztes Jahr, wo wir da auch zusammen in der Kurve waren und völlig durchgedreht sind, als Waldschmidt das 1-0 macht, dann freue ich mich natürlich und sage, wie konnte ich jemals sagen, dass wir in die zweite Liga gehen, weil es beschissen ist. Aber für einen Verein langfristig, wäre der Verein jetzt ein Unternehmen, wäre es besser, so ein bisschen etwas weiter unterm Radar sich neu aufzustellen.
Ja, kann richtig sein, aber ich sage dir, man kann sich seine Geschichte nicht aussuchen und der Punkt überwiegt für mich ganz krass, dass wir noch nie abgestiegen sind.
Ja, wenn du drin bleibst, hast du es verdient.
Ja, aber das musst du mit jeder Macht, in meiner Meinung musst du es mit jeder Macht probieren, mehr als jeder andere Verein, dass du jetzt in der ersten Liga preist.
Ich nehme mir da ein gutes Beispiel. Ich gehe heute Abend zu Ito und Luca, klingel an deren Tür und sag den Jungs, bitte mal das Gespräch mit dem Trainer suchen. Wir brauchen euch. Letztes Jahr hat Luca die Scheiße gerettet. Dieses Jahr muss es dann Ito oder so machen, aber ich probiere auch nochmal alles.
Wenn du 6 der letzten 10 Saisonspiele tatsächlich gewinnst, dann hast du es auch verdient. Wenn du da 20 Punkte jetzt aus den letzten 10 Spielen holst, dann hast du es verdient und dann gehst du auch mit Rückenwind in die neue Saison. Das haben wir allerdings für diese Saison auch gedacht. Gut, wir hatten Rückenwind, die ersten beiden Spiele gewonnen.
Muss auch klar sein. Aber Jungs, nochmal ein anderes Thema. Ja. Frage an euch. Im Moment sind die Fans ja eher so drauf, muss man sich ja eher Sorgen machen, dass die Fans jetzt am Wochenende im Stadion da derartig Pyrotechnik abfackeln, es zur Eskalation erneut kommt, alle sind unzufrieden. Sagt ihr verständlich, weil so viel Scheiße, wie die gebaut haben, welcher Fan soll da noch cool bleiben? Und die sind die Schuld, der Vorstand ist schuldig? Oder sagt ihr eher, ey, sorry, dafür haben wir nie Verständnis?
Also ich ich kann die Wut der Fans verstehen, weil zum Beispiel nach dem Bremen-Spiel war ich das erste Mal richtig krass traurig und auch richtig krass wütend, so, ne? Wo ich dachte, Alter, scheiße, jetzt ist es soweit so ungefähr. Jetzt sind wir wirklich ganz am Boden. Aber da muss man sich natürlich unter Kontrolle haben und darf jetzt nicht irgendwie Schlägereien und Pyrotechnik irgendwie abfackeln, weil das bringt dann zusätzlich noch ein schlechtes Licht auf den Verein, auf die Mannschaft. Dann stürzt man den Club ins totale Chaos. Aber ich denke, das ist so zum Beispiel jetzt irgendwie so Sitzblockaden vom Bus und so weiter und so fort. Wenn da jetzt nichts Schlimmes passiert, in meinen Augen jetzt kein Riesendrama, aber diese 50, 100 Fans, die halt für krasse Tumulte sorgen, das ist komplett schadend, aber ich denke mal, die Stimmung wird aufgehitzt sein, ja.
Das Plakat war scheiße, aber das waren jetzt auch nur so ein paar wenige und ansonsten finde ich es fast schon wieder positiv, dass jetzt die mal wieder aufwachen und nicht mehr so, keine Ahnung, stoisch alles hinnehmen und es wurde ja auch nicht gepfiffen. Ich finde, die Mannschaft verdient ein gellendes Pfeifkonzert. 90 Minuten müssen die sich mal auf den Rasen stellen und ausgepfiffen werden, einfach nur, ohne Fußball zu spielen. Und deswegen ist es fast schon wieder gut, dass Hamburg in Anführungsstrichen aufwacht, aber der Ruck durch die Stadt, den wird es dieses Jahr nicht geben, glaube ich ganz sicher nicht. Dazu sind alle zu müde und das merkst du ja auch an uns. Wir alle, auch wenn jetzt auch zum Beispiel Gato jetzt sagt, oh ja, doch, wir müssen es probieren und Hoffnung, das sind ja auch eigentlich nur, das redest du dir ja ein. Innerlich sagst du ja auch, die Welt geht jetzt auch nicht unter. wenn wir absteigen.
Also man, ja, hat, man würde, hat es so ein bisschen... Würde, ja, sie würde schon untergehen.
Ja.
Und, aber man ist, also dass ich müde bin, sage ich ja. Das wäre in den anderen Jahren nicht so gewesen. Aber ja, ich glaube dran, weil ich dran glauben muss, so ungefähr. Ja, also genau. Weil ich auch dran glaube, weil ich noch nie gegen den HSV gewettet habe. Und
man
ich
kann sich seinen Verein nicht aussuchen, ne?
Ja. Das ist schon und so, ich auch sage, also und ich auch, also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich auch wirklich dran, aber es sind halt einfach, es sind fünf, also gefühlte 5%.
Also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele so sagen, oh Stübi, wie kann man das sagen? Und dann ist man kein Fan. Ich bleibe ja Fan. Ich würde auch, ich gehe auch in der zweiten Liga gerne zu den Spielen, aber das ist einfach meine Meinung ist so, Stand jetzt steigen wir ab. Also alles andere wäre wirklich ein riesen Wunder und völlig unerwartet. Und man kann es doch auch, dazu sind wir doch auch hier, um das so zu beurteilen.
Krass, krass viele Business Seats und Logen, die werden ja gerade alle angeschrieben, ob man da sozusagen jetzt für nächste Saison verlängern will. Das ist ein krasses Loch da gerade, weil natürlich jeder denkt im Moment, sie steigen ab. Was da im Moment an Kohle eben nicht locker gemacht
da
wird
müssen
für die nächste
wir
Saison.
Zuschlagen übrigens.
Ja, genau. Also jetzt, jeder HSV-Fan, jetzt kann der richtig geil verhandeln. Also da ist alles leer im Moment. Ja. Und ja, also.
Das wäre geil, mal so eine Loge, die Saison sich richtig lang machen, jedes Heimspiel.
Ist ja die Frage, ob Hamburg Bock auf die zweite Liga hätte dann, ne? Aber ey, davon wollen wir jetzt
natürlich
auch nicht zu viel reden,
Hamburg,
ne?
Lass Hamburg mal, doch, können wir ja schon mal. Ich meine, in Köln funktioniert es ja auch. Gut, die haben ein bisschen mehr Erfahrung, aber dann gewinnt Hamburg im Schnitt 3 von 5 Spielen und dann ist hier super Euphorie. Ändern kannst du es ja eh nicht und weiß ich irgendwie.
Ja, aber zweite Liga ist schon richtig scheiße.
Ja.
Da fährst du in so
Fixdörfer. Also, ich muss nicht nach wirklich beschissen. Also nach Sandhausen muss ich jetzt nicht fahren am Montagabend.
Das nützt
ne?
doch nichts. Das ist halt Sport, wenn du da unten, wenn du am Ende unter den letzten
ja,
drei
doch, aber, ja, beschissenen kannst, ja, aber kannst du mal jetzt den Trainer rausschmeißen, BH.
Und Titz rein. Ja. Da, zu Titz nämlich auch noch eine Info, die ich da gekriegt habe, jetzt als ich da diese Führung hatte. Titz zum Beispiel arbeitet extrem viel mit Individualisierung. Und das habe ich auch live dann erlebt. Da hat Vahit Hashemian mit den Stürmern Abschlusstraining gemacht. Und hat mit zwei Jungs, also überhaupt dieses ganze Leistungszentrum ist völlig geil organisiert und die Philosophie, da könnte ich jetzt eine Stunde was erzählen, obwohl ich auch nur zwei
Muss
Stunden
man machen.
Also es ist wirklich, ich ein paar Auszüge mal, unter anderem die Mannschaften wandern so in der Kabine auf, von U15 über U17, dann U19 und U21. U15 ist noch eine normale Kabine mit Holzbänken. U17 steht schon dein Name drüber. U19 ist dann ein bisschen gepolstert und U21 ist dann eine Profikabine sozusagen. Und so hast du so einen Anreiz, dich so hochzuarbeiten. Gibt so Benimmregeln. Wie gesagt, diese Individualisierung. Jeden Tag hast du für deinen Mannschaftsteil Training mit HSV-Legenden. Also,
oh, wie ich mich freue, wenn diese Jungs endlich mal irgendwann im Stadion auf dem Rasen stehen, ey. Anstatt das, was da jetzt rumläuft.
Das war ein geiles Training. Madawiki hat, da haben sie gespielt, dass einer einen Pass auf den Rechtsaußen durchsteckt durch zwei so Pappfiguren und in der Mitte musste dann verwandelt werden. Stellt man sich jetzt einfach vor, es war kein Gegenspieler da. Also die haben da so an Details gearbeitet, hat ihm gezeigt, wie er den Fuß drehen muss bei der Hereingabe, damit die flach und hart kommt und nicht hoppelt zum Beispiel. Hat ihm das genau erklärt, damit das Ding so über den Rasen slidet quasi, damit er leichter zu verwerten ist, hat dann bei der Verwertung die ganze Zeit kritisiert, nee, muss in die Richtung, aus der
das
der Ball kommt.
Das trägt ja auch Früchte, die sind ja auch erfolgreich. Ist ja nicht so, dass du das nur erzählst und dann sind die Letzter, sondern sind ja auch Erster, also ist ja auch effektiv, was die da machen.
Die putzen ja jede Woche alle Teams.
Der entscheidende Punkt ist, das, was da passiert, hat nichts mit dem zu tun, was bei den Profis passiert.
Ja.
Und der Übergang, der findet noch nicht statt und der muss irgendwie mal geschaffen werden, dass man sagt, okay, was machen die richtig? Und was können wir davon bei den Profis anwenden? Und da wird, glaube ich, immer noch so gesagt, ja, das ist eine andere Welt, die Profi-Welt. Und das stimmt auch ein Stück weit. Aber irgendwie auf einem anderen Level muss es ja trotzdem auch funktionieren mit diesen
Systemen. Ja, es kann nicht sein, dass man da innovativer arbeitet als im Profibereich. Weil da im Profibereich dann irgendwie Trainer sind von der alten Schule, die davon irgendwie im Zweifelsfall keine Ahnung haben von diesen ganzen Systemen. Und dann man im Jugendbereich irgendwie dann viel besser aufgestellt ist, muss man mich hinterfragen.
Also Fußball Deutschland ist wohl regelmäßig da zu Gast, zieht sich die Spiele rein. Früher waren da Scouts von Eintracht Norderstedt und Viktoria und heute stehen da Leipzig. Leipzig hat einen viermal so hohen Etat in der U19 und ist 16 Punkte hinter der HSV U19.
Das ist geil. Geil. Hammer, ja.
Also,
das Einzige, was geil ist,
hat er Rangnick auch
einen Hals. Schnell fragen die richtig, glaube ich.
Hat er ja auch in der Pressekonferenz gesagt, habt ihr mitgekriegt, ne? Da hat er gegen die eigene U19 gepöbelt und man fragt sich so, okay, was wird in Hamburg anders gemacht? Und da wird halt, also so viel Geld haben die nicht, aber die haben so ganz, ein ganz klares Konzept, was unfassbar beeindruckend war mit, wie gesagt, also Individualtraining und dann auch so der Umgang miteinander. Jeder Spieler in dem Ding, ich bin da so durchgelatscht durch die einzelnen Ebenen. Oben sind die Zimmer, in der Mitte ist Küche und Living Room und Tischtennisplatte und so. Und unten ist das alles so aufgebaut wie ein Stadion. Jeder Spieler hat mir die Hand gegeben. Das scheint da so ein Ding zu sein, dass jeder Fremde in Anführungsstrichen
so mit so
Handschlag begrüßt wird. Ja. Also so total krasse Respektsregeln. Kein Handy innerhalb erlaubt. Ne? Darfst die ganze Zeit sonst
gut,
auch.
Gut.
Also alles so Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass du irgendwie...
Ja, aber welcher Verein, wenn denn nicht der HSV, soll dann endlich mal einen Trainer aus der Nachwuchsarbeit einbauen, um dann mal diese Verbindung zu schaffen? Also bei anderen Vereinen dann vielleicht nicht, aber beim HSV gerade da doch dann.
Bei Hollerbach haben sie ja so einen, ne, haben sie so einen Jugendtrainer auch mit drin. Aber im Trainerteam halt.
Aus dem eigenen Nachwuchs meinst du, ne?
Ja.
Genau. Aber ich glaube, der Titz, das wäre ja auch genial, weil der kennt ja auch seine eigene Jugend, denn wenn er als Cheftrainer da engagiert wird und wenn er seine eigene U21 da als Profimannschaft gestellt
bekommt. Bernhard Peters auch noch einen besseren Draht zu dem und Hollerbach, der lässt sich doch von so einem Jugendtrainer nichts sagen. Also sorry.
Nee, glaube ich auch.
Das geht da rein und da raus.
Ja, also Jugend geil, Nachwuchs geil und dieses Leistungszentrum ist eine 1+, aber ist aus meiner Sicht das, was ich so rausgenommen habe aus dem Ganzen, hat irgendwie nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich einfach zu wenig mit dem zu tun, was 100 Meter weiter passiert. Und das ist das Problem. Deswegen profitieren wir davon nicht.
Aber deswegen ist es trotzdem noch geil, HSV-Fan zu sein. Auch wenn man 17. ist, wenigstens hat man noch eine geile Nachwuchsarbeit. Das
stimmt, ja. Also wir fallen, also wir würden, ich will es auch wirklich nicht beschwören, aber wir würden weich fallen, glaube ich.
Nein, ich will nicht in die zweite Liga ran. Ja,
das ist echt scheiße. Ich will aber das.
Ein gutes Jahr und du spielst wieder Europapokal in der Bundesliga. In der zweiten Liga bist du 10 Jahre weg vom Fenster.
Ihr habt mich überzeugt. Eine Chance gebe ich noch. Mainz. Das ist jetzt die letzte Chance.
Also bei mir auch. Mainz ist wirklich jetzt so häufig benutzter Spruch, aber wirklich Sieg oder Sarg ist für mich jetzt bei Mainz.
Ja, muss gewinnen.
Ja. Damit gehen wir raus, nur der HSV. Und wir freuen uns auf nächsten Montag. Ich will Arp wiedersehen. Das,
genau,
das Arp, ich kann sich auch sagen.
Arp und Ito.
Arp und Ito.
Alles, so, was irgendwie einen ausspielen kann.
Arpito. HSV.